Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 616. Heute blicken wir zurück auf die Geschichte des King of the Ring. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Ich möchte heute als King David angesprochen werden. Der einzig wahre, der King of the Currywurst. Sei mein Untertan.
Der Curry King vielleicht, ja.
Boah, das ist so widerlich, ne?
Habe ich auch noch nie gekauft.
Das kannst du echt nicht essen.
Mein Bruder kauft das immer. Mein Bruder wohnt aber auch in Frankreich und da essen sie auch Schnecken.
Ja, ist ungefähr dasselbe Level. Ich glaube, ich würde eher Schnecken essen.
Ich habe auch immer, also das ist jetzt natürlich vollkommen off-topic hier gerade der Einstieg. Wunderschön, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Ich habe meinem Bruder halt auch gesagt, so, mach dir doch selber eine Soße. Also selbst wenn du jetzt nicht die 30 Jahre köcheln lassen willst, die schmeckt allemal noch besser. Kauf dir eine Bratwurst und kauf dir eine, schön, mach dir eine schöne Currysoße. So schmeckt doch viel geiler als so ein aufgeweichtes Ding da.
Ja, und ist doch viel billiger. Ja, weißt du, was wir machen? Wir machen Currywurst in großen Portionen, Riesenschüssel Soße, ja, ganze Packung und dann schneiden wir die und vakuumieren wir die ein. Also haben wir immer Currywurst im Gefrierschrank.
Das ist gut. Also wenn ihr mal den David besuchen wollt, zum King of the Ring gucken zum Beispiel, dann fragt nach Currywurst, der hat immer Currywurst im Kühlschrank. Ja, weil wir sind ja gerade auf dem Weg in Richtung WWE King and Queen of the Ring. Nächste Woche haben wir die Preview, wir haben die Review und wir haben auch am Samstag ab 18.45 Uhr wieder einen Livestream bei uns auf dem YouTube-Kanal. Da wird der gute Kai erstmal zugegen sein. Ich komme wahrscheinlich ein bisschen später nach, wie beim letzten Mal auch schon. Wir werden mal sehen, wie das hinhaut. Aber seid auf jeden Fall dabei. Samstag, 18.45 Uhr, King and Queen of the Ring zur besten Fernsehzeit. Auch wenn es in Saudi-Arabien ist, wissen wir alle. Aber das ist natürlich schon ganz praktisch, dass man jetzt dann auch häufiger so Streams an den Start bringen kann. Das war letztes Mal schon eine große Freude. Da hatten wir über 100 Zuschauer, Peak auf jeden Fall. Und es hat auch einfach jede Menge Spaß gemacht, mit euch zu interagieren, Quatsch zu machen, Fragen zu beantworten, gemeinsam darauf zu reagieren.
So zu sehen, wie Kai aufs Klo geht.
War gar nicht mal so oft letztes Mal.
Ich möchte irgendwann mal ein Trinkspiel machen. So schön WrestleMania Livestream und dann einfach jedes Mal, wenn er aufs Klo muss pinkeln, muss jeder einen Shot trinken.
Ja, mal gucken. Vor allem sagst du, der nicht trinkt.
Ich habe ja nicht gesagt, was für ein Shot.
Ach so, okay. Genau, also das haben wir nächste Woche am Start und dann natürlich auch passend zum Thema gibt es dann auch für Supporter auf Patreon, Steady bei YouTube. Da haben wir die Classic Review zum WWE King of the Ring 1998, also das legendäre Hell in a Cell Match, Undertaker, Mankind, haben wir da nochmal auseinandergenommen. Meine Wenigkeit mit dem Kevin, dem Alpha-Kevin, wir haben darüber gesprochen und wenn man ehrlich ist, das war gar nicht mal so eine geile Show. Also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Kevins Gehirn, das was nach vielen Gehirnerschütterungen vom Wrestling davon noch übrig geblieben ist. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen zum Schmelzen gebracht mit der Show. Der hat sich sehr über ein Match im Speziellen aufgeregt. Naja, und dann natürlich das Magazin, das haben wir ja jede Woche. Und ansonsten in dieser Woche gab es ja unter anderem einen großen Japan-Podcast auch, wo wir nochmal ganz viel über New Japan gesprochen haben, wo steht die Promotion gerade und so weiter und so fort. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und auch da schon mal Dankeschön an alle, die uns unterstützen. Das macht das erst möglich, dass wir auch so Livestreams jetzt anbieten, dass wir da, ja, das ist alles große Lebenszeit. Und wir werden natürlich auch hier versuchen, zeitnah dann das Tippspiel Watch Along an den Start zu bringen. Also das Tippspiel läuft natürlich. Backlash war so die erste Show, mit der die neue Tippspielsaison losging. Aber die Gewinner sollten jetzt auch langsam ihre Preise haben. Die sind jetzt alle rausgegangen in der vergangenen Woche. Und wir haben deswegen natürlich auch ein Watch Along. Und das wird es wahrscheinlich Anfang Juni geben auf YouTube und natürlich dann auch sonst wie zu hören, kostenlos. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. Wir werden es nicht im Mainfeed veröffentlichen, weil das passt da nicht so ganz rein und sprengt außerdem unsere Datenflat, die wir da mit unserem Provider haben. Deswegen werden wir es aber kostenlos bei Patreon Steady zur Verfügung stellen, sodass ihr euch einfach da runterladen könnt. So, habe ich sonst noch irgendwas Administratives vergessen, David?
Ich glaube nicht. Das war die längste Einleitung ever.
Willst du noch was Administratives sagen?
Ich habe Bock auf Currywurst.
Ich jetzt auch. Muss ich gleich mal gucken. Ich gehe gleich noch ins Kindertheater. Vielleicht gibt's da Currywurst. Ich glaube aber nicht. Naja, zum Thema King of the Ring. Dieses Jahr steigt der WWE King and Queen of the Ring auch da in Saudi-Arabien. Die Turniermatches laufen. Über die Bedeutung der ganzen Geschichte werden wir nachher noch sprechen. Aber David, wenn ich den Begriff King of the Ring hier in den Mund nehme, was ist so deine erste Assoziation? Was kommt dir in den Kopf?
Bret Hart, Jugendzentrum, fantastische Pay-Per-Views, Mitfiebern, große Bedeutung und dann unfassbar großes Loch in meinem Gehirn. Also Anfang der 90er sehe ich mich komplett, da habe ich gefeiert und dann ist einfach so ein großes Vakuum.
Es ist vollkommen absurd, weil bei mir ist es eben auch so. Natürlich, der King of the Ring als großer Pay-Per-View startete ja 1993 und lief dann so bis 2002. Und ich habe gestern noch gemerkt, ich kann dir jeden King of the Ring aufzählen und jeden Finalteilnehmer. Ich habe gestern meine Freundin damit genervt, ne? Also, das kann ich dir alles vorbeten bis zum Ende. Und danach muss ich halt wirklich nachdenken, ne? Dann hat man ja ein bisschen gewechselt, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, mit der Art und Weise, wie es präsentiert wird, wo es stattgefunden hat, wann es stattgefunden hat. Und diese Wankelmütigkeit in der Präsentation, das ist eben das ganz Interessante an dieser ganzen King of the Ring-Historie. Und natürlich bei mir ist auch, wenn du mich fragst, King of the Ring, ich habe Bret Hart vom Thron mit der Krone und der Robe und dem Zepter habe ich im Kopf. Dann natürlich danach die Attacke von Jerry Lawler, 93, absolut legendär.
Schöne Zeiten.
Ja, es gibt so viele King of the Ring-Momente, ne? Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Wir gehen gleich gerade diese frühen Jahre, die werden wir mal durchgehen und da so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Aber der 93er, der war damals was ganz Besonderes, finde ich, ne? Auch mit der Geschichte, die erzählt worden ist, mit den Emotionen.
Ja, es war auch was Neues. Also man muss ja sagen, diese Turnier-Pay-Per-Views oder so, das gab es ja nicht. Also als das angekündigt wurde, hey, wir machen ein großes Turnier und dann so, wow, den ganzen Abend, da muss einer den ganzen Abend durchkämpfen bis zum Ziel. Das war schon was Besonderes. Also es war halt wirklich, dass man auch gespannt war, wer gewinnt denn. Ich wusste nicht, dass es früher das auch schon mal gab, aber das im Pay-Per-View selber erstmals. Wer gewinnt denn das? Wer holt sich denn wirklich diese Krone und was bedeutet das? Also da war schon sehr viel Spannung und ja, ich weiß noch, im Jugendzentrum waren alle Sitze besetzt.
Sitze?
Ja, wir hatten immer einen Fernseher hingestellt, dann haben wir alte Couch, Sessel, Stühle, okay, alles hingestellt, dann saßen wir damit mit 40 Kiddies.
Das ist doch wunderbar, so muss das doch eigentlich auch sein. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, der Begriff King of the Ring ist wesentlich älter als 1993, ne? Früher, also noch davor, hat man diese King of the Ring Turniere gerne bei größeren Hausshows gebracht, um da sozusagen ja einen Rahmen zu schaffen. Und das ging 1985 los. Der erste King of the Ring war Don The Rock Morocco. Und der hat sich im Finale damals gegen den Iron Sheik durchgesetzt. 86 gab es das nochmal. Es war hier mehrere Jahre in Folge in Foxborough, Michigan. Ja, drauf war es dann Harley Race. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, weil natürlich hatten wir auch diverse Male Könige innerhalb der TV-Shows, die dann quasi diesen Titel auch mitgenommen haben. Ich gehe nur einmal gerade ganz kurz durch, welche King of the Rings es da noch gab. 87 war es Randy Savage und wie gesagt, das ist alles nicht ausgestrahlt worden. Ne? Das war nicht so, dass es irgendwo im Fernsehen lief oder sonst irgendwas, sondern das war rein für die House-Show-Crowd damals. 98 Ted DiBiase im Finale gegen Randy Savage. 89, logischerweise. Tito Santana im Finale gegen Rick the Model Martel, also hier die beiden Gegner, also die immer einen Tag Team Partner gegeneinander.
Das war bestimmt ein gutes Match.
Garantiert, also das ist was wir in den Golden Years verfolgt haben ja quasi, also Markus und ich, die Entwicklung auch gerade von Rick Martel. Also ich glaube hier 89 dürfte er noch nicht Model gewesen sein. Ich habe es gerade falsch gesagt. Aus Gewohnheit einfach. Und dann 90 gab's keinen King of the Ring und 91 gab's dann noch mal King of the Ring und das war Bret Hart. Und das finde ich eigentlich witzig, weil wir wissen alle, Bret Hart, 93 King of the Ring, 91 King of the Ring, der ist eigentlich Doppelkönig, wenn man so wissen will, lieber David.
Ja, oder? Aber das erste war quasi nur Probe. Beim zweiten hat er dann richtig so, okay, da erzählen wir die großen Story mit Verletzungen und Co. Ich glaube, das war ein Testlauf.
Ja, wie gesagt, das war halt mal so, ne? Da war er ja quasi auf dem Aufstieg als Singles-Wrestler, ne? Da müsste auch Intercontinental Champion zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Das war im September 91, Providence, Rhode Island. Und im Finale hat er Irwin R. Scheister besiegt, also IRS. Und also die Turnierteilnehmer sind ja auch geil, ne? Auch gerade so die Halbfinale hast du dann Jerry Sags von den Nasty Boys gegen IRS und Bret Hart hat ein Freilos bekommen. Weil Sid Justice und der Undertaker hier im Double DQ geendet ist. Also Bret Hart hat noch nicht mal hier voll durchgezogen, sondern ja, hat dann noch ein Match weniger gehabt.
Es gibt auch noch richtig tollen Matches mit ganz viel Geschwindigkeit.
Ich liebe, also Bret Hart, erste Runde gegen Pete Doherty, also großer Gegner, dann zweite Runde gegen Skinner, dann freilos und dann gegen IRS. Also
oh, Skinner kenne ich noch. Skinner kann ich mich nur daran erinnern, dass ich die Karte von ihm hatte, die Sammelkarte. Und dass er einmal rauskam und gegen Ultimate Warrior in irgendwie 30 Sekunden verloren hat.
Nee, das war gegen Tatanka.
Ja, aber gegen Ultimate Warrior auch.
Habe ich gerade nicht im Kopf. Also gegen Tatanka war das bei WrestleMania 8.
Dann nehme ich halt Tatanka. Bin ich ein alter Mann, der alles durcheinander bringt, aber ich bin König.
Ja, auch Könige bringen gerne mal sehr viel durcheinander.
Schweige still, Rufner.
Vielleicht sollten wir Gandalf mal bei dir vorbeischicken, damit wir die Flüssigkeit aus dem Kopf austreiben, ja, oder
du
so.
Du kommst nicht vorbei.
Genau das. Ja, aber David, nicht nur der King of the Ring war ein Begriff, sondern auch eben dieser Begriff König, King, wurde ja auch immer wieder in den Shows präsentiert, ne? Und das ist, finde ich, auch was ganz Wichtiges, weil obwohl wir erst dieses Pay-Per-View-Turnier ab 93 haben, war es trotzdem so, dass der Begriff King of the Ring eigentlich ab 86 präsent in den Shows gewesen ist. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert, natürlich, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du halt Randy Savage siehst. Also wir reden nicht vom Macho Man Randy Savage, sondern vom Macho King Randy Savage. Der hat es ja komplett dann übernommen mit Sherry an der Seite. Er war dann der Heel-Character und das ist ja auch die Zeit von den Gimmicks, die ja so sehr schubladenmäßig sind, aber polarisierend sind. Und was hat man halt gesagt? Ja, ein König ist ja meistens immer dieser arrogante Kerl.
Ja.
Und das hat er halt einfach super durchgezogen, war halt auch ein wichtiger Step in seiner Karriere. Ich wusste zum Beispiel nicht, wo das mit King herkam, jetzt weiß ich es. Aber ja, das sehen wir ja auch später ein bisschen, also um das vorwegzunehmen, dass der King of the Ring nicht nur einfach Turnier war, okay, du hast gewonnen, Ende aus, sondern einfach, dass man diesen Sieg und diesen Titel, diese Bezeichnung King genommen hat, um daraus etwas zu entwickeln, was nachfolgend ist.
Ja, zum Beispiel bei Harley Race damals, da war es dann eben so, das war ja der zweite Sieger damals, da war es dann so, dass man ihm quasi dadurch für diese WWF-Bühne, also der war ja im NWA-Bereich, war der ja absolut eine große Nummer, ne? Aber man hat gesagt, ja, der ist vielleicht nicht colorful genug, ne? Der ist nicht larger than life, so wie unsere anderen Stars. Dem versuchen wir jetzt mal hier diesen King of the Ring-Charakter aufzudrücken. Hat man eine Zeit lang durchgeführt, dann hat man ja den Titel an King Haku weitergegeben, was in meinen Augen halt gar nicht funktioniert hat. Das hat irgendwie, passte das für mich nicht zusammen.
Hat man bei Haku, mal eine kurze Frage, bei Haku hat man dann damals so dieses Stereotypische gemacht, dann halt nicht eine Standard-Kugel nur genommen, sondern aus Bambus oder so, oder hat man es normal gemacht?
Also der hat einfach auch ganz normal dieselbe Krone.
Okay, und, immerhin.
Also so weit ist man dann doch nicht gegangen, ne? Und dann im Anschluss hat ja Jim Duggan eine kleine Fehde eben gegen Haku gehabt und hat dann da den Titel übernommen. Da gibt's sogar eine Krönungszeremonie bei einer der damaligen WWF-Shows, wo dann Minjin Okerlund ihn hier ganz feierlich einführt und dann noch ganz viele Babyfaces, unter anderem die Bushwhackers waren da mit dabei und die haben ihn dann gefeiert. Naja.
Ach, den Mann muss man auch feiern. Ich meine, der hatte auch den ersten Rumble gewonnen, oder nicht?
Ja.
Ja.
Oh. Also von daher, ja. Und bei Randy Savage hat man es natürlich einfach gemacht, um nochmal diesen Abstieg in den Wahnsinn natürlich nochmal weiter zu unterstreichen. Der hat das Turnier 87 gewonnen und hat dann im weiteren Verlauf eben, ja, gerade im Hinblick auf die Fehde mit Hulk Hogan dann eben seinen Heel-Charakter dadurch nochmal stärker unterstreichen können.
Und er hatte ein Zepter, was er öfters einsetzen kann. Ja, ja, ohne Witz, das ist nicht unwichtig.
Das stimmt, ja. Haben wir ja gesehen beim Royal Rumble 91 gegen den Ultimate Warrior damals. Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, hatten wir letztens auch in den Golden Years. Ja, dadurch wurde auch dann die Fehde quasi mit dem Warrior nochmal richtig angefeuert und im Nachgang dann eben auch das Karriereende sozusagen, zumindest kurzzeitige, vom Macho King auf jeden Fall, aber vom Macho Man Randy Savage ging es ja dann sehr schnell weiter. Aber damit dann wissen wir, 93 ging es dann los, da hat man versucht, den WWF King of the Ring als einen jährlichen Pay-Per-View in den Kalender einzubauen und hat den auch am Anfang relativ stark gepusht. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal so die Jahreszahlen durchgehen und uns die Buy-Rates anschauen, war der King of the Ring immer, selbst in den großen WWE-Jahren, immer die Show mit den wenigsten Buys.
Ja, kann ich verstehen. Das war jetzt nicht die Hype-Show schlechthin. Es war ja nicht einer der Big Four, weil man hat sich einfach sehr fixiert auf diese Big Four, also Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und Survivor Series. Ich kann das schon verstehen, allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass man es trotzdem ziemlich gut aufgezogen hat. Also ich mochte damals erstmal das Logo und man sieht ja auch bei 93, du hast von den Matches aufgezählt, man hat halt auch wirklich mit großen Namen agiert, allerdings, und vielleicht mochte ich das deshalb, aber vielleicht ist deshalb auch die Buy-Rate nicht immer die größte gewesen. Es war halt gefühlt das Turnier für diejenigen, die kurz vor der Schwelle sind, den nächsten Schritt zu machen. Also die noch nicht ganz oben sind, aber die so diesen diesen Schritt machen oder oben sind, aber halt einen Schritt machen, noch ein größerer Star zu werden und die aber schon alle beliebt sind oder alle bekannt sind. Also Bret Hart ist ja, ja, der war da schon in seiner Prime-Zeit, hat schon begonnen. Du hattest einen Razor Ramon, Mr. Perfect, Bam Bam Bigelow und Lex Luger, Tatanka. Das waren ja alles auch so Leute, mit denen halt du, wo du sagen kannst, ja, da sind auch viele, die für diese 90er stehen, für diese Next Generation. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Das auf jeden Fall. Also, das ist ja auch das, womit man bis heute noch wirbt, dass quasi der Sieg des King of the Rings der nächste Schritt in Richtung Champion-Titel ist. Im Falle von Bret Hart war das damals nicht nötig, ne? 93, da war der schon Champion gewesen, hat ja bei WrestleMania 9 seinen Titel abgegeben an Yokozuna und der ja, dann super. Eben an Hogan.
Aber es war trotzdem für mich der nächste Step, diesen ja, ja. Bret Hart noch mal ein bisschen größer zu machen. Noch so, jetzt hast du einen Titel, den die anderen noch nicht haben.
Das stimmt, aber 93 war es ja auch so, dass man dann da quasi direkt die Geschichte mit Jerry Lawler eingeführt hat. Ne? Das war
King.
Genau das. King. Genau, the only king that you are is the Burger King. Genau das, ja, kennen wir alle noch. 93 war natürlich auch befeuert, was die Buy-Rate angeht, also wenn man sich anschaut, da sind wir schon auf einem ähnlichen Niveau wie beim SummerSlam. Das hat da noch funktioniert. Also Buy-Rate beim King of the Ring 93, der erste, ne, waren es 245.000. SummerSlam 93 waren 250.000, also nur 5.000 Unterschied. Natürlich da auch noch ein bisschen befeuert durch das Champion-Titel-Match, was wir gehabt haben zwischen Hogan und Yokozuna. Wir erinnern uns alle, explodierende Kamera. Aber hier war es natürlich, für Bret Hart war es so ein bisschen Hinhaltetaktik, weil man hat ja eigentlich auch Richtung SummerSlam mit einem Titelmatch für ihn gerechnet, aber sollte ja anders kommen, stattdessen ging ja die Geschichte mit Jerry Lawler dann eben weiter, aber wie du schon sagst, das war ja auch mit einer großen Geschichte, Bret Hart, der angeschlagen ist, der halt so die harten Gegner quasi bekommt, dann im Finale gegen den Bam Bam Bigelow zum Beispiel, der ja noch im Halbfinale quasi einen Freilos hat und deswegen...
Ja, ey, wir haben als Kind echt gelitten, ne? Wo ich dachte, das ist doch unfair, und nein, jetzt kommt er ganz fit und Bret Hart hat die Verletzung. Die haben echt, das ganze Turnier zieht sich ja durch, also dass er das ja verkauft hat, und das fand ich super.
Und dann auch dieses fantastische Match gegen Mr. Perfect, dürfen wir hier nicht vergessen, ne? Dieses 20-Minuten-Ding, was die beiden da abgerissen haben. Auch der Main-Event, Bret Hart gegen Bam Bam Bigelow.
Dann ein wichtiger Punkt, ein super wichtiger Punkt. Beiläufig, ja. Der Main-Event. Ja, der King of the Ring wurde im Main Event ausgefochten. Nicht der Main Title oder so, sondern es war wirklich, ey, das ist das große Finale der Show. Und zwar die Sieger von dem Turnier sind halt da. Und das ist schon nicht unwichtig, weil das ist später anders.
Ja, absolut. Auch bei meinem Bigelow hat man ja hier geschützt. Ne? Da gab es ja auch zwischenzeitlich einen, wie sagt man so schön, ein Dusty Finish quasi, wo beim Bigelow kurz zum Sieger erklärt worden ist und da ging das Match ja nochmal weiter, wurde neu angeläutet. Also das war hier auf jeden Fall eine wichtige Show. 94, wissen wir, ist niemand Geringeres als Owen Hart King of the Ring geworden und man schließt natürlich da an die Bruderfehde an. Und ich finde das auch ein cleveres Mittel, was man hehgewählt hat, dass du deine Fehde, die du quasi seit dem Vorjahr quasi hast, im King of the Ring Turnier weiterführst und eben diesen Owen Hart Charakter dadurch noch eine zusätzliche Facette gibst. Plus natürlich, wir haben beim King of the Ring auch, also 94, auch Diesel gegen Bret Hart gehabt. Da gab es ja einen Eingriff von Jim Neidhart, der ja da als Adjutant von Bret Hart zurückgekehrt ist. Der hat dann auch hier ins Finale eingegriffen. Also die Verstrickungen der Hart-Familie, da hat man sehr stark den Fokus drauf gelegt. Finde ich, hat man alles richtig gemacht. Und ich mag diese Show auch sehr gerne, muss ich dazu sagen.
Ja, total. Vor allen Dingen, es ging ja schon vorher los. Also diese Vorbereitung auf diesen Pay-Per-View war halt super. Weil halt die Geschichte, die Owen Hart erzählt hat mit diesem, ja, der kleine Bruder, der halt neidisch ist, aber der eigentlich genauso ist. Und ich hole alle Titel, die du geholt hast. Und ich bin der Anführer der Familie und wie du es halt sagst, man hatte halt bei dem ersten King of the Ring eine Story, die halt durch die Verletzung erzählt wurde quasi, um das Babyface noch mehr zu pushen. Und hier ist halt auch eine Story, die sich komplett durchzieht, das ist die Family Story und zeigt gleich den Weg von Owen Hart, den du begleitest, um zu sehen, so von, ja, ist er denn wirklich auf demselben Level wie Bret? Nein, ist er eigentlich nicht. Und dann so, oh, doch, bei King of the Ring, er hat den geholt und jetzt geht sein Ego natürlich noch mehr nach oben und er wurde noch arroganter und noch provokanter und das hat man super gemacht und deswegen, ich glaube, alle, die so alt sind wie wir, wenn du fragst, King of Swing, sagen alle 93, 94, Bret Hart, Owen Hart, dann ist es.
Das hat ja auch danach einen Gimmickwechsel oder dabei quasi schon einen Gimmickwechsel.
Der King of Hearts.
Zur Folge gehabt, ganz genau, der King of Hearts und hat natürlich auch mit Razor Ramon hier einen super Babyface damals als Gegner gehabt, ne? hochgradig respektiert. Auch da haben wir ja immer gedacht, ja, der wird jetzt irgendwann den Sprung vom IC-Champion in Richtung World Champion schaffen. Hat er leider bei der WWF nie geschafft, auch sonst nicht wirklich. Aber absolut populär. Und du hast gerade angesprochen, das Einzige, was mich hier tatsächlich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass wir dann im Main Event Roddy Piper gegen Jerry Lawler gehabt haben, was ein ganz grauenvolles Match gewesen ist. Und dann noch dieses mit dem jungen Fan, der sich von Jerry Lawler hat demütigen lassen und so. Ja, nicht so geil.
Er hat es ja erklärt, dadurch, dass er hier, Jerry ist ja The King Lawler und ich mochte den eh nie im Ring, bin ich ehrlich.
Er hatte auch bei WWF oder WWE nie so seinen Höhepunkt im Ring, den hat er eindeutig vorher gehabt, muss man sagen.
Ja, bei mir im Kopf, ist das bei dir eigentlich auch so, bei mir im Kopf endet der Pay-Per-View mit King of Hearts.
Ja, und dann denke ich nochmal drüber nach und dann fällt mir ein, ach nee, da war ja noch was. Und man hat jetzt auch gesehen, also von einem Jahr auf ein anderes, klar, die WWF-Landschaft damals hat sich auch schon gewandelt, ne? Aber nichtsdestotrotz ist hier auch ein Verlust von der Buy-Rate schon deutlich. Also im Vorjahr hat man noch 245.000, jetzt nur noch 185.000. Also das ist schon ein ordentlicher Sprung nach hinten. Und 95 geht's noch weiter runter. Gottchen. Und ich glaube, das ist so die Show, die hatten wir jetzt auch schon diverse Male bei On a Pole im Finale. Bis jetzt noch hat's noch nicht gewonnen, da werden wir aber auch langfristig nicht drum herum kommen.
Der ganze Pay-Per-View war ganz schlimm. Also jetzt mal nur mal kurz raus. Also wenn man sich halt überlegt, okay, was ist der Main Event? Es ist nicht das Finale, okay? Es ist Bam Bam Bigelow, Diesel gegen Sid unter Tanker. Und denkst, ja, ist nicht so der Banger. Wenn du dann aber noch ein Match hast wie Bret Hart gegen Jerry Lawler mit Kiss My Foot Match, was ich so schrecklich öde fand und nicht schön anzusehen war, schwierig. Und dann hast du einen Turnierbaum, wo du halt siehst wie ein Mabel, sich langsam nach oben kraxelst und du einfach nur denkst, ja, warum? Also das war schlimm. Das war ja auch der Pay-Per-View, wo ja irgendwann die Fans sogar geturnt sind.
Ja, ja.
Und wir reden hier von 95, wenn dann irgendwann die Crowd beim Finale anfängt, ECW zu schänden, dann weißt du, irgendwas funktioniert hier gerade nicht richtig.
Man war hier natürlich in Philadelphia, deswegen haben die gechantet, aber nichtsdestotrotz. Ja,
aber die haben auch den Grund gechantet. Also das Finale war, also damit man sagen kann, Finale war Mabel gegen Savio Vega. Nicht unbedingt die beiden Banger schlechthin. Qualitativ, ja, auch schwierig. Und das konntest du halt nicht angucken.
Ja, das war ein Grauenfall. Man hat ja hier Razor Ramon aus dem Turnier quasi rausgenommen, verletzungsbedingt, hat ihn da rausgeschrieben und hat dann seinen Kumpel Savio Vega hier mit reingebracht und der so ein bisschen der Außenseiter-Story erzählen sollte, ne? Erst gegen den Yokozuna per DQ bzw. Countout gewonnen, dann eben gegen den Roadie, dann die alte Fehde nochmal der IC-Champions, Razor Ramon, Jeff Jarrett, verkörpert durch deren beiden Schützlinge hier weitergeführt. Aber es war grauenvoll. Ich sag auch immer, bei On a Pole besprechen wir ja sonst lustig schlechte Pay-Per-Views. Das Problem hier dran ist, der ist halt einfach nur schlecht. Der ist halt auch nicht lustig.
Ja, das einzige Gute, was ich den Pay-Per-View zugestehe, ist, dass es wirklich ein King of the Ring Pay-Per-View war. Das heißt, also du hattest wirklich die Viertelfinale, Halbfinale und Finale.
Ja.
Weil das war danach nicht mehr so. Und deswegen, das ist das einzige Positive, der Rest war einfach nur, boah, nee.
Ja, Mabel hat übrigens den Undertaker gepinnt, dürfen wir nicht vergessen.
Ja, natürlich, Mabel ist ja eh der Beste. Vor allen Dingen hatte der dann dieses Gimmick anschießen. Wir haben ja gesagt, ja, was macht man anschießen damit? Hatte der dieses Gimmick, aber das war so sinnlos.
King Mabel, hallo?
Ja, das hat super funktioniert.
Das hat hallo, SummerSlam? SummerSlam damals, King Mabel gegen Diesel. Ja, das war
fantastisch.
Klassiker.
Du hast auch eine hohe Schmerzgrenze, ne?
Nee, das war grauenvoll. Also eine hohe Schmerzgrenze hatte damals Diesel nicht, nämlich als ihm Mabel ins Kreuz gesprungen ist bei der einen Szene.
Mit dem ganzen Gewicht einfach.
Genau das. 96 ist dann wiederum interessanter, ne? Da wissen wir, das hat natürlich Stone Cold Steve Austin gewonnen, das Turnier. Auch hier nur die Halbfinals vertreten, Halbfinale und Finale beim Pay-Per-View.
Ja, leider.
Das war schon mal was anderes. Aber nichtsdestotrotz hat man hier eine gute Geschichte mit Steve Austin natürlich erzählt. Der, wir wissen es alle, ja, Curtain Call, eigentlich wäre Triple H geplant, den hat man dann rausgenommen. Deswegen ist dann Steve Austin hier reingeschrieben worden als Stellvertreter, der damals relativ schnell overgekommen ist. Aber auch die Geschichte hier, so zufälligste gewesen sein mag, ne, mit dieser Platzwunde an der Lippe, wo Steve Austin sich gegen Mark Merrow durchgesetzt hat. Dann hast du einen Jake Roberts, der sich hier als alternder Star quasi durchkämpft gegen Vader. Und dann im Finale natürlich Steve Austin gegen Jake Roberts. Kurze Kiste.
Ich wollte gerade sagen, durchkämpft gegen Vader. Ich glaube, das waren 3 Minuten oder so.
Ja, aber dann gab's halt ein DQ und dann gab's ja dann auch noch den Beatdown quasi, ne? Also das war ja noch so das Ding. Das hat man ja mit gespielt, dass Jake Roberts hier gar nicht im Finale antreten könnte.
Können wir noch erstmal, bevor wir jetzt zu Stone Cold kommen, mal auf das Highlight zu sprechen kommen vom Pay-Per-View. Das war ganz klar Ultimate Warrior gegen Jerry Lawler. In einer der Fehde, die unfassbar grandios war.
Ja, es war nicht so geil.
Nee.
War auch der letzte Pay-Per-View-Auftritt vom Warrior, wenn ich mich nicht täusche, bei WWE.
Es war auch die Zeit, wo man Ultimate Warrior mit der Kappe hat rumlaufen sehen.
Ja, und schwarzer Gesichtsbemalung, genau das.
Oh Gott, das war alles so schlimm. Aber ja, ja, Jake Roberts, Stone Cold, das ist das, was man im Kopf hat, auf jeden Fall. Obwohl der Main Event im Übrigen auch gut war.
Ja,
das
war klasse, ja.
Shawn Michaels gegen British Bulldog, richtig, richtig gutes Ding. Aber Stone Cold und Jake Roberts, das war halt, man hat immer die Promo im Hinterkopf. Also dieses von wegen, was er halt sagt. Ich finde aber auch, das Match davor gehörte auch mit dazu. Weil das einfach diesen Charakter Steve Austin halt nochmal, diesen Badass, diesen rücksichtslosen Kerl so unterstrichen hat. Und dann kam er auf die Bühne, wo du halt weißt, okay, 3 Jahre zuvor gab es jedes Mal diese Krönungszeremonie und es war halt immer, wie soll man sagen, alles geordnet und respektvoll. Und dann kommt Stone Cold einfach von, ey, ist mir egal, weißt du, ich hab dir gerade in den Arsch getreten.
Ja.
Und ich glaube, keiner wusste in dem Moment, was das erzeugen wird, bis dann anschließend die ganzen 316-Plakate kamen.
Ja, absolut. Das, also gerade die Rede und dann eben auch all das, was da drumherum geschah, das hat halt eben das Ganze hier nochmal befeuert. Das war letztlich natürlich die Geburt von Austin 316 und auch da wieder Zufälle im Wrestling gehören dazu. Und wenn das alles nicht vorher schon passiert wäre mit Triple H und Shawn Michaels, Diesel und Razor Ramon, wer weiß, wie das hier ausgegangen wäre. So hat man aber tatsächlich aus der Not eine Tugend gemacht. Und ja, und Austin hat davon massiv profitiert. Und ich bin da bei dir. Auch das Match an sich gehört da eben mit dazu. Und die Rede danach war nochmal so das i-Tüpfelchen, weil du auch nochmal diese Leidenschaft einfach gesehen hast. Aber die besten Matches hier an dem Abend, muss man sagen, wenn man von der reinen Matchqualität ausgeht, muss man sagen, Mankind gegen Undertaker war halt richtig krass, auch weil Mankind ja hier den Undertaker ganz klar besiegt hat. Und natürlich Shawn Michaels gegen British Bulldog, fast eine halbe Stunde am Ende, auch ein richtig, richtig, richtig gutes Match. Dann gehen wir weiter, 97. Also wie gesagt,
und der Main Event, der King of Swing Finalkampf rutscht immer weiter in der Karte nach oben. Nee, also nach unten, besser gesagt.
Nach unten, ja. Ja, also 97 war es ja dann ein Hunter Hearst Helmsley. Hier auffällig, dass das Turnier kürzer gewesen ist. Also es waren jetzt keine 4 Runden mehr, sondern es waren insgesamt nur noch 3 Runden. Also Viertelfinal, Halbfinal, Finale, wobei dann eben Halbfinale und Finale immerhin noch beim Pay-Per-View stattgefunden hat. Hunter Hearst Helmsley, erste Runde gegen Ahmed Johnson, Mankind gegen Jerry Lawler. Wir haben einen Babyface-Turn hier natürlich gesehen von Mankind. Ja, und am Ende dann aber, ja gut, die beiden kennen sich, die beiden hassen sich und die beiden arbeiten vor allem aber auch gut im Ring zusammen, also Triple H und Mankind. Und das hier war auch für einen Hunter Hearst Helmsley damals auf dem Weg an die Spitze, ich finde, ein wichtiger Schritt, oder?
Ja, definitiv. Also man hat im Grunde genommen das nachgeholt, was man ein Jahr vorher vorhatte, aber es hat halt auch gepasst. Es war jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, diesen Titel wird übernehmen. Das auf keinen Fall, dass er das halt jetzt trägt wie sonst was und das wird sein Gimmick schlechthin sein, aber es war einfach diesen nächsten Schritt gehen, mehr etablieren, vor allem gegen Mankind, wie du halt sagst, der ja auch an Standing gewonnen hat wie sonst was. Also der hatte da ein richtig hohes Standing. Und ja, dass Triple H und Shiner so als dieses Power-Couple dargestellt wurde.
Ja, da wurde ordentlich betrogen. Auch die Härte war da natürlich eine ganz, ganz andere, als wir das noch in den Jahren davor gesehen haben. Da ging es ja auch draußen zur Sache, auf Kommentatorenpult und so weiter und so fort. Hart geführtes Match. Ein richtig gutes Match. Ohnehin waren hier mehrere Matches dabei, die man sich auch heute noch gut angucken kann. Shawn Michaels gegen Stone Cold Steve Austin zum Beispiel damals. Auch wenn das so eine...
Ja, aber das Ende war doof.
Ja, das Ende war doof, aber es war auch so eine gehundelte Ansetzung. Aber es ist ein richtig gutes Match. Auch da, wo Austin noch anders wrestelt, weil das noch vor seiner Nackenverletzung ist, wo der wirklich quasi auch so Shawn Michaels Stil quasi ein bisschen stärker mitgeht, als wir es später gesehen haben. Interessantes Ding auf jeden Fall. Aber ja, man sieht halt, aber auch wenn man sich jetzt so die Zahlen anschaut, ne, wir sind jetzt 97 gewesen, da sieht man, dass der King of the Ring, der hat eine höhere Buy-Rate als diese In-Your-House-Shows, die es natürlich damals gegeben hat. Ne, davor war Cold Day in Hell zum Beispiel mit 143.000. Davor war es Revenge of the Taker mit 120.000 Buys. Die waren aber, da muss man so sagen, auch günstiger damals. Da war der King of the Ring mit 177.000 schon größer, aber immer noch kleiner zum Beispiel als der SummerSlam. Also das war eindeutig der kleinste von den größeren Pay-Per-Views, muss man hier an der Stelle sagen. Ja, 98, ich hab's gerade schon angesprochen, machen wir auf Patreon Steady, auf YouTube jetzt die kommende Woche als Classic Review. Man spricht viel über den King of the Ring 98, aber ich glaube am wenigsten über das Turnier, oder?
Wer hat das nochmal gewonnen? Ach, Ken Shamrock. ja, eigentlich ein guter Sieger. Ich glaube, man hat generell ja bei Ken, glaube ich, mehr drin gesehen, als am Ende rauskam, obwohl ich ihn immer mochte. Ja, es ist auf jeden Fall, dass du halt einfach, es wurde überschattet vom First Blood Match, ganz klar. Also Kane. Nee,
vom Hell in a Cell Match.
Warte mal.
Ach so.
Das wäre mein zweiter gewesen. Entschuldigung. Wo du einfach sagst, okay, Main Event Kane gegen Stone Cold. Aber Bosses of Destruction sind quasi in beiden Main Events und Undertaker gegen Mankind Hell in a Cell, was halt einfach nur, das Schlimme ist, ich will das halt nicht als erstes nennen, weil es ja eigentlich aus den falschen Gründen so im Kopf geblieben ist. Weil, was wir halt da gesehen haben, das war ja etwas, was man nie mehr machen sollte. Und vor allen Dingen, der erste Bump, also wenn es runter vom Käfig geht, ne, eigentlich schon, okay, das ist krank, das zu machen, aber er hat es halt gewollt. Schlimmer finde ich halt diesen zweiten Bump, der dann halt durch den Grillrost geht, weil der sich löst und das war nicht geplant.
Den Grillrost?
Ja, Grillrost, was auch immer, mit Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun in the morning.
Alter!
Der knallt dann durch und Mankind's Zahn ist im Nasenloch drin und eigentlich kann der Kerl in dem Moment echt sterben. Undertaker springt noch runter, macht auch noch Knack. Das ist alles nicht gut, aber es ist geschichtsträchtig. Ich habe ja auch letztens nochmal angeschaut, gibt es auf YouTube das Video, wo Undertaker und Mankind, Mick Foley, sich das zusammen anschauen, das Match nochmal und kommentieren.
Ja.
Sehr sehenswert. Ja, aber das Wichtigste ist halt der Titel, also dieses King of the Ring. Die Bedeutung fing mit Triple H schon an, aber hier halt noch mehr, es geht immer mehr nach unten. Also das ist immer mehr so, ja, wir machen das Turnier gefühlt des Turniers wegen, weil der Pay-Per-View so heißt. Aber eigentlich liegt unser Fokus woanders.
Ja, es war damals tatsächlich so, ne? Also auch zum Ken Shamrock. Es gab da auch keine große Krönung oder sonst irgendwas bei dem Pay-Per-View. Also, und auch das King of the Ring Turnier und die Teilnehmer spielen zum Beispiel gar keine Rolle im Intro. Also, das ist ganz kurios, auch wie man es präsentiert. Es ist halt so beiläufig, ne? Und auch die Matches an sich, auch innerhalb der Wochenshows, waren ja ultra kurz. Da wurden zwar ein paar Geschichten erzählt und angerissen, aber es ist einfach nicht groß gewesen, sondern im Endeffekt hast du halt dann eben zwei der zukünftigen Breakout-Stars hier mit The Rock und Ken Shamrock, die dann in einem durchaus guten Finale das Ding hier unter sich ausmachen. Aber alles andere interessiert halt hier keinen.
Vor allen Dingen, du kannst ja den einfachsten Test machen. Ich meine, wir haben hier Olf, ne? Der kennt alles. Der hat Videos getradet mit allen Ländern der Welt.
Naja.
Wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ja, King of the Ring, Main Event, sag mal alle. Ich weiß es nicht, ob du jetzt gewusst hättest, Ken Shamrock gegen The Rock. Ich weiß noch genau das Match. Das ist so ein Ding gewesen, das hast du halt wieder vergessen.
Ja, wie gesagt, hier geht's dann eindeutig runter, was so die Popularität und auch die Bedeutung einfach dieses Turniers angeht. Das, glaube ich, hat man halt noch mitgezogen, hat diesen Pay-Per-View noch mitgenommen, weil er sich einfach gut im Kalender gemacht hat. Aber so, man hat gemerkt, das Turnier an sich, das verliert gerade so ein bisschen. Das
ist ja auch ein bisschen, Entschuldigung fürs ins Wort fallen, ist auch ein bisschen der Zeit auch geschuldet. Weil ich stelle mir halt zum Beispiel vor, du hast ja gesagt, es gab keine richtige Zeremonie. Wir sind halt in der Zeit, wo alle Fans so badass, wir fangen an zu saufen während der Veranstaltung. Und dann kommt da einer und setzt sich ein Krönchen auf. Ich weiß halt nicht, ob das so einen Impact gehabt hätte wie 97.
Ja, das stimmt. Oder wie 94 zum Beispiel. Ne? Ist halt einfach so. Und dieser Verlust der Wertigkeit geht natürlich dann noch weiter, 1999, dann mit Billy Gunn. Man merkt ja auch, dass so die Personalien, die im Turnier sind, nicht mehr ganz so groß sind. Also man hat natürlich jetzt hier 98 noch The Rock und Ken Shamrock gehabt, das war in Ordnung und so, ne. Aber man merkt auch, die absoluten Main-Eventer wrestlen dann hier eben in dem Turnier nicht mehr. Und das setzt sich dann auch 99 fort. Da ist es dann, gut, da haben wir einen Kane noch mit dabei, muss man hier dazu sagen, aber auch der Kane zu der Zeit war halt eher ein Mid-Kader als ein Main-Eventer. Ja, und dann haben wir eben quasi diese DX-Geschichte, ne, mit Billy Gunn gegen X-Pac. Davor hatten wir auch den Road Dogg gegen X-Pac.
Road Dogg gegen China.
Ja, immerhin hier wieder alle, also Viertelfinale, Halbfinale und Finale beim Pay-Per-View. Aber die Matches eben dadurch auch sehr kurz größtenteils, bis auf Road Dogg gegen China, was 13 Minuten ging. Ansonsten alles 5, 6, 3, 4 Minuten. Und Billy Gunn jetzt auch nicht gerade jemand, der diesen Titel so genutzt hätte, um oder da irgendwie in Richtung Main Event durchzupreschen. Man hat es ja probiert und hat auch relativ schnell festgestellt, ne, für einen Billy Gunn reicht's halt eben nicht. Und das hat man auch schon hier beim King of the Ring gemerkt, in meinen Augen.
Ja, total. Also das war halt ein Versuch, aber es fühlte sich für mich damals an, als wenn man so eine Alternativlösung sich irgendwie gesucht hat. Weil die großen Namen sind woanders. Was machen wir? Wir haben doch dieses Turnier. Wen packen wir da rein? Ja, machen wir irgendwas mit DX. Wird schon gehen. Es sind zwar nicht die großen DX-Namen, aber packen wir es rein.
Es waren damals die DX-Namen, die da waren, ne? Es war ja diese Rumpfgruppierung quasi. Natürlich hast du kein Triple H.
Ja, das meine ich halt. Du hast halt
Shawn Michaels eben auch nicht, ne? Sondern es ist dann eben so der Rest, die
ist so Rudis Resterampe, das Turnier.
Genau das. Also von daher, ja. Auch da nicht im Main Event, logischerweise, das King of the Ring Finale immerhin im Co-Main Event. Main Event war damals dieses unsägliche Handicap-Leiter-Match zwischen Vince McMahon und Shane McMahon gegen Stone Cold Steve Austin, wo doch die Dings hochgezogen worden ist, hier der Gürtel hochgezogen worden ist, wenn du dich erinnerst. Ja. Aber es gab immerhin die Hardys gegen Edge und Christian.
Ja, nee. Ach komm, gehen wir zum nächsten. Ja, da gab es zumindest mal ein richtig großes Turnier.
Ja, das 2000er Turnier damals, gewonnen durch einen Kurt Angle, wie du schon richtig gesagt hast. Es war ein 32-Mann-Turnier, ne? Also richtig, richtig groß. Die ersten beiden Runden dann, also quasi, was ist denn das? Achtel und, gibt's ein, also Vorrunde heißt es dann, ne? Oder?
Achtzehntel.
Sagt man Achtzehntel?
Ja, gibt es.
Nicht Sechzehntel?
Warte mal. Achtel, Sechzehntel, Entschuldigung.
Ja, ne?
Ich bin alt. Ja, aber ich genau, bin König.
Wie gesagt, das größte King of the Ring Turnier mit 32 Teilnehmern. Ging es dann hier eben zur Sache, die ersten beiden Runden dann eben im TV bei den jeweiligen Shows und dann ab Viertelfinale beim Pay-Per-View selber. Und hier, finde ich, hat man es auch nochmal geschafft, so ein bisschen eine Wertigkeit zu erzeugen, indem man Leute wie einen Kurt Angle drin gehabt hat, der auch gesagt hat, ich will das Ding gewinnen. Du hattest wirklich eine technisch versierte Midcard hier und dieses Ziel, wir bauen hier jemanden auf, der in Richtung Main-Event gehen soll, das war hier ganz klar erkennbar. Und deswegen mochte ich diesen Pay-Per-View und ich mochte auch das Turnier insgesamt ganz gerne, auch wenn natürlich so die erste Runde mit ihren Matchlängen von, also insgesamt sehr kurze Matchlängen hier, wir sind in der Attitude-Era, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist Attitude-Zeit.
Aber nichtsdestotrotz fand ich das damals gut und unterhaltsam und natürlich damit Kurt Angle gegen Rikishi. Die beiden haben eine Geschichte zusammen, Kurt Angle gewinnt das Ding, kann ich total gut mit leben. Und Kurt Angle hat das ja auch in seinen Charakter ganz gut verwoben. Also er war jetzt zwar nicht so richtig der King Kurt, aber hat es eine gewisse Zeit lang ja durchaus auch getragen.
Ja, vor allen Dingen, das Turnier fühlte sich halt ein bisschen so an, wie das, was ich halt anfangs so cool fand, dieses Gefühl, da sind die Leute, die so schon groß sind, aber dann eigentlich nur den nächsten Step gehen können. Und da gab es halt direkt mehrere Kandidaten, weil ja nicht nur so Kurt Angle, sondern dass du auch sagen kannst, ey, Chris Jericho, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Rikishi, das waren ja schon Namen, die beliebt waren und die ein Standing hatten, aber wo du auch weißt, okay, eigentlich kann es noch einen Schritt weiter gehen. Und deswegen gab es bei dem Turnier auch schon eine gewisse Spannung, wer es denn macht am Ende. Und Kurt Angle, ja, der richtige Sieger, da hat man es auch richtig gemacht. Da war ja auch dieser Turniergedanke, dieses Boardman-Gedanke von, ja, ich schlag mich durchs ganze Turnier, der war halt wieder da, aber auch nur 2000.
Ja, 2001, wenn wir da so ein bisschen weitergehen, haben wir eine übergeordnete Geschichte gehabt, so würde ich es einfach mal nennen. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, was wir hier haben. Auch wieder 16 Teilnehmer, also es ist geschrumpft. Wir haben wieder Qualifikationsmatches, dann Viertelfinal und dann eben Halbfinale und Finale bei der Show an sich. Halbfinale waren dann Kurt Angle gegen Christian und Edge gegen Rhino und dann im Finale eben Kurt Angle gegen Edge. Wir wussten aber auch, da stand ein Kurt Angle sehr stark im Fokus, weil der ja auch am selben Abend noch ein Match gegen Shane McMahon hier absolvieren sollte. Und das war quasi die eine übergeordnete Geschichte. Und natürlich, dann hatten wir auch noch einen Edge mit dabei, der hier auch eine spannende Position mit eingenommen hat. Ich sag mal so, Story getrieben, matchtechnisch absolut in Ordnung. Und mit einem Edge, der zu dem Zeitpunkt auch diesen King of the Ring Gewinn gut gebrauchen konnte, so würde ich es einfach mal zusammenfassen.
Ja, auf jeden Fall. Allerdings war es halt, bei mir ist einfach das Problem, du hast halt King of the Ring im Namen stehen und dann hast du halt einfach das Finale irgendwie in der Mitte.
Ja gut, das stimmt.
Das ist dann halt für mich ein bisschen schwierig. Hut ab muss man auf jeden Fall vor Kurt Angle zeigen, der einfach 3 Matches hatte an dem Abend.
Ja.
Das und, kann auch nicht
und jeder. Shane McMahon, boy oh boy, was war das für ein Match, oder?
Ja, das einzige Mal im Leben von Vince McMahon, dass er kurz davor war, ein Match abzubrechen. ja, das war nicht gut. Schön Gruß an einen Mitarbeiter, der kein Fake-Glas reingemacht hat, sondern ein echtes Glas. Das tut schon mal sehr weh. Ich glaube, der hat auch keinen Job mehr danach gehabt. An sich, mein Problem ist halt, an sich finde ich den Pay-Per-View echt nicht schlecht. Es ist auch, wie du sagst, story-driven, das passt alles. Aber ist es halt für mich jetzt ein King of the Ring oder ist es eigentlich so ein Attitude, wir haben die große Kurt Angle McMahon Story?
Bisschen was von beidem, würde ich sagen, ne?
Ja, es ist so ein bisschen verwässert, aber man hat es auf jeden Fall noch versucht, den Namen irgendwie mit, also den Namen von Pay-Per-View mit großen Namen ja auch zu füllen, mit großen Stories. Also so ist es ja nicht. So, das war ja wirklich etwas, worauf die Leute auch richtig Bock hatten. Das hat auch noch gewuppt, aber es ist die Wertigkeit von diesem Sieg selber. Edge hat zwar was gebracht, aber trotzdem ist die Wertigkeit, wurde das wirklich so weitergetragen? Sehe ich nicht ganz so.
Ja, nee, weitergetragen wurde es dann nicht, ne? Auch hier, es war eher ein Story-Vehikel natürlich, aber wir hatten schon schlimmere Zeiten
in
King of the Ring ist doch. Genau, zum Beispiel. Und ich finde, man hat es dann auch, wenn man jetzt 2002 schaut, ist es quasi in einem ganz ähnlichen Rhythmus weitergegangen. Damals hatten wir schon den Brand-Split, da haben sie ja dann probiert, so, wir teilen quasi die Vorrunden auf in Raw-Blöcke und Smackdown-Blöcke, ähnlich wie wir es jetzt heutzutage haben, wo dann am Ende erst beim Pay-Per-View quasi die Kontrahenten gemischt werden, sozusagen. Aber für mich stand damals schon relativ schnell klar, wer da das Ding holt.
Ja, leider.
Wir haben dann im Finale beim Pay-Per-View oder Halbfinale beim Pay-Per-View hatten wir Brock Lesnar gegen Test, da hat sich Brock Lesnar durchgesetzt. Dann hatten wir eben noch Chris Jericho, der damals bei SmackDown gewesen ist, Rob Van Dam, der damals bei Raw gewesen ist, hat sich Rob Van Dam durchgesetzt und dann haben wir eben Brock gegen Rob Van Dam.
Vor allem absolut krank, den Main Event, das Finale so zu booken, dass du sagst Team War und Team War.
Ja.
Wo du einfach denkst, ja, mach doch direkt eine B-Show. Sag es doch einfach direkt.
Ja, und damals war ja auch einfach Brock Lesnar, da wusste man, dass der das Next Big Thing wird, dass man mit dem Großes plant. Und den hat man ja auch wirklich den Raketenrucksack hier aufgeschnallt. Und auf dem Weg in Richtung SummerSlam, in Richtung ersten Titelgewinn, war diese Dominanz in dem Turnier für ihn durchaus wichtig, so würde ich es mal sagen. Aber die Show an sich, der King of the Ring 2002, durchwachsen, sage ich einfach mal.
Ey, Kurt Angle also, gegen Hollywood Hulk Hogan.
Ja, also Undertaker gegen Triple H war auch ein fantastisches Match.
Ja. Gewisses Tempo. Nicht.
Genau. Und weshalb wir dann jetzt hier auch quasi den Bruch haben, ist mich dann einfach so, ja gut, danach, auch Brandsplit bedingt, hat man dann gesagt, nee, jetzt setzen wir das quasi aus. Die Zahlen sind nicht gut genug gewesen. Stattdessen ist ja da Bad Blood quasi erstmal in die Bresche gesprungen, was den Pay-Per-View-Kalender angeht. Und danach hat man ja, so muss man es ganz klar sagen, den King of the Ring als Show, als Pay-Per-View ja komplett verwässert eigentlich. Der ist ja dann erstmal zu SmackDown gewandert 2006 und
so
dann gab's nur das Finale bei Judgment Day. Das hat dann Booker T gewonnen und da muss ich sagen, da hat man dann zumindest noch aus der Not auch hier wieder eine Tugend gemacht, weil ein Booker T als King Booker, der war schon ziemlich witzig. Oder?
Ich fand ihn sehr witzig. Er war halt so nervig, dass er halt witzig war und so durchgeknallt. Das hat gepasst, aber mein Problem war einfach nur, in dem Moment, wenn du halt anfängst, ein Pay-Per-View-Turnier nicht mehr bei diesem Pay-Per-View auszutragen, sondern in den Weeklies, dann weißt du als Fan schon, okay, die Wertigkeit ist halt nicht mehr so gegeben. Du hast es halt für das Gimmick benutzt. Ja, okay, das hättest du aber auch so machen können. Du hättest auch machen können, dass er einfach aufwacht und sagt, ey, ich bin King. Hätte auch funktioniert. So hätte auch keiner hinterfragt. Aber mein Problem ist einfach, du weißt dann die Wertigkeit gefühlt, auch wenn das nicht offiziell ist, aber gefühlt geht es bei dir halt immer weiter runter.
Ja.
Und wenn dann später, kommen wir später dazu, das wieder als Pay-Per-View kommt, ist das aber immer noch in deinem Hinterkopf. Du weißt halt noch, ey, komm, den Titel haben sie in der Wochenshow da rausgetragen, da haben wir auch King Booker bekommen, der dann mit seinem Finger rumspielt.
Ja.
Schwierig.
Also das Finale war ja bei Judgment Day, das war ja durchaus.
Ja, aber es ist nicht bei King of the Ring.
Ja, ja.
Das ist so mein Problem, weil wenn du halt sagst, dieses Turnier ist nicht mehr stark genug, was vorher halt eigentlich Pay-Per-View getragen hat, zumindest vom Namen her, den zu tragen, dann ist das halt für mich gegessen.
Ja, das stimmt. Also da ist es, glaube ich, auch schon an ganz, ganz vielen einfach vorbeigegangen, muss man hier sagen. Ne? Also das war so als nette Side-Attraction, war das irgendwie da und ist natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, um relativ einfach die Wochenshows zu füllen, so muss man es auch mal sagen, da brauchst du nicht großes kreatives Engagement, um die ganze Geschichte hier aufzuziehen, aber es hat natürlich dann nicht mehr die Wertigkeit gehabt, die wir gerade in den Anfängen gehabt haben, also 93, 94, wo das wirklich eine große Geschichte einfach gewesen ist, ne? Aber was ich dem ganzen Ding hier zugute halten möchte, ist, dass man das ähnlich, wie man das bei einem Harley Race gemacht hat zum Beispiel und dann auch bei einem Macho King, man hat da durchaus eine große Charakterentwicklung draus gezogen. Ne? Bei Owen Hart, finde ich, ist es ja noch so ein bisschen gemixt, ne, weil du auf der einen Seite diese Brudergeschichte hast, dann eben diese King of the Ring Story, da ist der King of the Ring ein kleineres Vehikel, ein kleineres Rädchen in dieser Charakterentwicklung. Hier ist es ganz klar, bam, King of the Ring und ich bin jetzt King Booker, ich rede mit einem komischen Akzent, ich mach den Pinky hoch und
der Pinky.
Ich werde damit auch Champion. Und das hat damals funktioniert. Der hat ja sogar seinen King's Court damals gehabt, ne, also seine Gruppierung um sich rum. Das ist doch absolut in Ordnung gewesen. Dann ging es ja eben weiter. 2008 sind wir wieder nur bei Raw. Einfach so als kleines Turnier. Das hat William Regal dann gewonnen, hat im Finale CM Punk besiegt. Ja. War da, war ein bisschen Beschäftigungstherapie oder Aufstieg für einen CM Punk, aber ansonsten vergessenswert. Auch wenn William Regal das natürlich gut gestanden hat hier, dass er hier King gewesen ist.
Ja, das ja, aber das ist dann, wie du es schon richtig sagst, es ist halt einfach so, passierte mal zwischendrin. Ah, okay.
Genau, und dann, ja, 2010 haben wir dann auch wieder ein Weekly-Turnier quasi bei Raw und SmackDown. Das Ding gewinnt dann Sheamus. Der hat wenigstens noch eine Krönung bekommen. Also das haben wir auch, zumindest im Vorjahr hatten wir zwar eine Krönung, aber wir hatten nicht immer eine Krönung. Da gab es wenigstens auch für ihn eine angepasste Krone.
Was furchtbar aussah.
Keltischen Stil, ja, trotzdem. Ich glaube, der hat auch so einen Apfel bekommen, oder? Hat er nicht auch so einen Apfel bekommen?
Einen Apfel?
Ja, so einen Reichsapfel, so diesen Königsapfel, den ihr bekommen. Diese Kugel.
Weiß nicht.
Okay.
Vielleicht hat er auch eine Currywurst bekommen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, dass diese Krone, das sah einfach nicht gut aus.
Genau, und dann können wir so ein bisschen springen hier. 2015 war es ja ein WWE Network Special. Das hat Bad News Barrett gewonnen gegen Pac, also gegen Neville damals. Hand hoch, wer das Ding damals gesehen und wer sich noch dran erinnern konnte. Genauso, wenn man jetzt eben weitergeht, 2019.
Ich habe gerade die Hand gehoben. Also ich habe es gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Bad News Barrett, dass er zumindest anschließend da mit der Robe auch da und rumgelaufen ist.
Das stimmt. Auch da hat man es ja dann verwendet. Und 2019 dann wieder bei Raw und SmackDown mit Baron Corbin als Titelträger, Chad Gable dann im Finale. Auch das, ne? Beschäftigungstherapie.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Und ja, wenn wir noch einmal weitergehen, dann hatten wir ja noch 2021. Xavier Woods hat sich das Ding damals geholt.
Gegen?
Im Finale. Gegen Finn Bella, ich hab's schon gesagt.
Hast du es gelesen? Wusstest du es?
Ich hab's ja im Magazin gesagt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, ich auch nicht. Keiner. Also kann mir keiner draußen erzählen, dass er das weiß.
Also ich wusste, dass es Xavier Woods gewesen ist, aber ich wusste den Finalisten nicht mehr.
Ja, das meine ich halt. Und ich könnte dir auch jetzt nicht sagen, wie das Match war. Ich weiß es nicht.
Also ich weiß, dass das für Xavier war das ja damals eine große Geschichte, weil das war tatsächlich eines seiner Karriereziele. Und das hat er ja auch ganz gut dargestellt und war in Ordnung. Aber eben dadurch, dass du eben die Viertelfinals und Halbfinals innerhalb der damals wirklich sehr, sehr schwachen Weeklies gehabt hast und dann auch noch das Finale bei Crown Jewel, was ja auch damals eine Katastrophenshow gewesen ist, muss man sagen.
Oh,
Crown
ja.
Jewel 2021 hatte übrigens Roman Reigns gegen Brock Lesnar im Main Event. War nicht ganz so schlimm wie die Car Crashes, die wir schon vorher gehabt haben, aber nichtsdestotrotz war es eine Saudi-Show zu der Zeit, wo die Saudi-Shows wirklich noch sehr unansehnlich gewesen sind. Das hier war noch, glaube ich, eine der besseren damals.
Und wir hatten noch die Frauen.
Ja, genau. Es gab dann natürlich noch 2021 erstmals auch dann eben in Saudi-Arabien die Krönung einer Queen of the Ring. Die hieß damals aber nicht Queen of the Ring, sondern es war Queen's Crown Tournament, so hieß das Ding damals.
Es ist so schlimm, ey.
Und da war es ja damals der große Aufschrei, weil natürlich auch diese gesamte Struktur der Show nicht gerade Women's Wrestling und Women's Revolution geschrien hat, weil da hatten wir dann eben Vorrundenmatches, die kaum über die 3 Minuten hinausgingen.
Nein, wir hatten kein einziges über 3 Minuten ging.
Doch, eins. Doudrop gegen Natalia ging 3 Minuten.
Ja, das ist nicht drüber. Eine Sekunde mehr wäre drüber. Aber wir hatten dann so wirklich so unfassbar lange Matches wie 1 Minute 25, 1 Minute 40, 2 Minuten 10, 2 Minuten 40, 2 Minuten 45. Absolut Katastrophe. Und das Finale dann, Celina Vega gegen Doudrop, wahnsinnige 5 Minuten 55. Das ist einfach, boah, ich finde das da alles so schlimm. Ich finde es auch im Übrigen schlimm, nehme ich schon mal vorweg für gleich, dass ein Frauenturnier das Finale natürlich in Saudi-Arabien hat. Weil wofür steht halt Saudi-Arabien? Genau dafür. Und dann sagst du halt von, ja, das Turnier ist dafür da, um zu zeigen, dass Frauen, und zeitgleich gehst du dann dahin und das ist so, boah, ich finde das so schlimm.
Ja, war es auch damals. Das ist auch eben einfach so, ne? Und Es hat sich auch eben eher wie so ein Gnadenakt fast schon angefühlt. Wie ein Politikum. Das war eine politische.
Ja, das war nichts anderes. Das war keine Überzeugung. Das war einfach nur, ja, komm, wir machen jetzt was für Frauen, damit wir irgendwie ruhig schlafen können. Aber eigentlich machen wir das eh nicht wirklich, weil, ach, ist doch egal.
Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen die ganzen Turniere durchgegangen, lieber David. Womit steht und fällt denn für dich ein gutes King of the Ring Turnier und womit steht und fällt für dich eine gute King of the Ring Show?
Das Turnier erstmal damit, dass es halt eine gewisse Wertigkeit hat. Also ich möchte, wenn King of the Ring ist, dann möchte ich auch wirklich ein bisschen mitfiebern oder schon, wie soll man sagen, als Fan wie beim Fußball auch oder bei allen anderen Turnieren, dass du anfängst schon zu überlegen, ja, wenn der gewinnt, dann könnte der ja gegen den kämpfen, weil derjenige gewinnt oder sie. Das möchte ich haben. Also es muss halt wirklich ein Turnierbaum sein, wo ich dann gute Matches habe, unterschiedliche Matches habe und einfach sehe, wie jemand vorangeht. Eine Show, da reicht mir auch erst einmal der Punkt des Allerwichtigsten. Ich muss spüren können, dass der Name der Show Programm ist. Also das muss im Fokus sein. Es muss halt was Wertiges sein. Und der Main Event muss auch für mich halt das Finale sein, wo einfach diese Krönung ist. Die Krönung muss einen Grund haben und ein Ziel haben. Und am allerbesten hast du dann noch innerhalb dieses Pay-Per-Views eine Story, die entweder schon vorher losging, bei den Vorrunden, oder aber da beginnt und weiter erzählt wird.
Ja, ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass Wrestler vorher oder Wrestlerinnen auch von mir aus, wirklich klar machen, das ist mein nächstes Ziel, das ist mir wichtig.
Ja.
Eine Motivation und präsentieren. Das hat man jetzt in diesem Jahr zum Beispiel, ich finde, sehr gut geschafft mit Gunther, der gesagt hat, so, ja, ich habe verloren, ich habe mein IC-Belt verloren, ich war aber Rekordchampion, ich habe jetzt ein neues Ziel, ich will jetzt King of the Ring werden. Fand ich halt richtig gut, weil man damit sofort klar gemacht hat, wohin hier die Reise geht und man hat sofort klar gemacht, okay, der hat diesen Rekord aufgestellt und von diesem Rekord ist das nächste, was ihm einfällt, nicht, dass er sagt, ich will jetzt einen Champion-Titel oder ich will ein Rematch, ich will den alten Belt wieder haben, sondern ich will King of the Ring werden. Allein damit hat man, wie ich finde, dieses Jahr das Turnier auf gute Beine gestellt. Na, allein mit dieser Teilnahme. Dann eben auch das Teilnehmerfeld, was hochkarätig gewesen ist. Das finde ich mich auch sehr wichtig, dass du auch durchaus da mal ehemalige Champions mit drin haben kannst, die dann um diesen Titel mitfäden. Und nicht nur so, ja, die haben eh gerade nichts zu tun, die Leute, lass die mal gegeneinander catchen, ne? So, diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und wie du schon gesagt hast, und wenn dann noch Geschichten mit reinkommen, innerhalb des Turniers, gerade wenn du so ein langes Turnier bei einem Pay-Per-View hast, 3 Matches, kannst du ja hervorragend dieses klassische, ah, jemand ist angeschlagen oder jemand braucht Hilfe oder was auch immer.
Aber da kommt mein Kritikpunkt.
Ja, dann kritisiere.
Also
ja.
Ich finde den Aufbau, man gibt sich wirklich Mühe, muss man auch sagen, was du sagst, alles richtig. Nur, da bin ich wieder bei dem Punkt, das Ding heißt King and Queen of the Ring und man hat nur die Finalen da. Ich will die Halbfinal-Matches dort sehen, weil dann hast du eben genau diese Chance, dass du halt sagen kannst, das Besondere an diesem Pay-Per-View ist, dass jemand auf jeden Fall, wenn er gewinnen will, 2-mal ran muss. Und ja. Du hast die Möglichkeit, dadurch auch eine Story zu erzählen, dass du eben sagen kannst, beispielsweise Verletzung, weil irgendjemand hat es, was weiß ich, Bianca Belair gegen Nia Jax, wäre so klassische Storyline. Bianca schafft es vielleicht gerade so, aber Nia Jax war halt so gefährlich und so schwer oder sonst irgendwas, dass sie sich halt leicht verletzt hat. Ja, aber ja. Kann ja sein, sie hebt die beispielsweise für einen Bodyslam an, aber zieht sich dadurch den Rücken und schafft es gerade noch, aber hat dadurch Rückenschmerzen. Diese Storylines, ich will, dass der Pay-Per-View sich anfühlt wie dieses Turnier. Und ich will nicht nur einfach die beiden finalen Matches da sehen.
Kann ich nachvollziehen. Wobei man natürlich zumindest hier die Smackdown-Episode ist jetzt zumindest ein Tag davor. Also ein bisschen kann man damit gerade bei Nia Jax gegen Bianca Belair noch spielen.
Ja, aber es ist nicht derselbe Abend.
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß, was du meinst.
Aber ich finde es trotzdem halt in diesem Jahr ganz gut, weil man hat sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gezeigt, so, uns ist das wichtig, wir haben hier die großen Namen drin, eher so jetzt bei den Frauen, eine Bianca Belair, auch eine Jade Cargill würde ich damit reinpacken, Io Sky. Also man hat da schon sich bemüht, um fernab des regulären Matchgeschehens wirklich nochmal eine Wertigkeit reinzubringen, was die Teilnehmer angeht. Wie wichtig sind hier bei so einem King of the Ring Pay-Per-View, so nenne ich es jetzt einfach mal, die Matches drumherum eigentlich? Also wir haben bei vielen der Pay-Per-Views jetzt gesagt, so, ah ja, da ist das Turnier überschattet worden, weil einfach andere Matches viel größer sind, an die erinnert man sich im Vergleich.
Ja, ich finde, man macht es ja auch so, es gibt ja Championship-Matches, finde ich auch gut, allerdings ist das halt kein Pay-Per-View, wo ich halt diese ganz großen Matches haben möchte, nebenrum, sondern wirklich das es sollen große Namen dabei sein. Hast du ja auch dieses Jahr beispielsweise Becky Lynch gegen Liv Morgan. Sind ja große Namen. Und Cody Rhodes gegen Logan Paul. Ja, hast halt große Namen. Aber ich möchte halt trotzdem, das macht man dieses Jahr gut, dass die nicht halt alles komplett überschatten. Dass du halt wirklich einfach denkst so, oh ey, das ist gerade der Jahrhundertfight, auf den du richtig Bock hast. Ah ja, da ist ja noch ein Turnier. Sondern nee, das Turnier muss sich halt schon groß anfühlen. Und ich finde, man macht es halt hier durch die Ansetzung auch der Namen. Ich sag mal einfach voraus, ich würde halt tippen, du nimmst einen Gunther gegen Wendy Orton am besten im Finale.
Ja.
Und bei den Frauen nimmst du halt Io Sky und Bianca Belair.
Ja.
Dann kannst du halt sagen, ey, ihr beiden Paarungen kriegt richtig Zeit, reißt die Hütte ab und liefert ab. Und dann kann da halt auch wirklich Big-Time-Feeling sein. Und die anderen Matches, die bislang bekannt sind, die würden für mich auch nicht direkt alle so alles in den Schatten stellen.
Nee, also ich hoffe auch, dass wir nicht Cody gegen Logan Paul im Main Event bekommen, sondern dann lieber Randy Orton gegen Gunther im Main Event bekommen. Ich tippe auch darauf, dass das die Finalpaarung wird. Also Gunther sehe ich als gesetzt an.
Wenn du die Story machst, musst du das machen.
Ja. Klar, man kann natürlich noch sagen, ja, wir nehmen jetzt die Bloodline-Story, köcheln die wieder auf, machen Jey Uso gegen Tama Tonga, aber glaube ich nicht. Und Gunther gegen Tama Tonga, hier gegen hier, funktioniert nicht. Ich glaube auch, dass die Saudi-Prinzen sich gewünscht haben, Mensch, wir wollen mal den Randy Orton hier, den wollen wir mal sehen. Lass den mal.
Wir wollen mal sehen, wie die Brust von Randy Orton schwarz wird.
Genau das. Jetzt will ich mal hier eine kleine Prediction von dir haben, das werde ich den Kai auch noch bei unserer Preview fragen. Erstmal davon ausgehen, Gunther gewinnt hier den King of the Ring Titel und vielleicht auch eine von den Frauen, kannst du ja aussuchen, wer es ist.
Bianca
wird bekommen wir dann eine von denen hier, die tragen die dann den King bzw. Queen Gimmick-Wechsel vorne her? Also haben wir dann einen Gunther, der da mit Krone und Robe und so auftritt für die nächste Zeit?
Also bei den Frauen hoffe ich es einfach nicht. Also wenn Bianca das Ding macht, dann wird es halt ein paar Tränchen geben, Hand vom Mund und oh Gott. Aber das war's dann auch hoffentlich. Da sehe ich also keine große Gefahr, auch wenn es Io Sky gewinnt, sehe ich nicht die große Gefahr, dass, ja, für mich ist es Gefahr, weil ich finde König Gimmick heutzutage oder Queen Gimmick ist nicht so das Geilste. Bei den Männern bei Gunther, das Schlimme ist halt, ich möchte es nicht. Es wäre aber nicht so unlogisch bei ihm, weil er hat ja eh dieses bisschen patriarchische Auftreten und eine Robe ist auch nicht viel anders als ein langer Mantel, ne? Ich kann es mir vorstellen, ich habe allerdings nur Angst davor, weil ich finde, Gunther muss das nicht haben, könnte das natürlich verkaufen als hier König der Matte und so, aber nee, ich will es nicht. Und bei dir?
Ich sehe es sehr ähnlich. Also ich kann mir da Gunther sehr gut vorstellen und ich kann mir sogar vorstellen, wenn man es auf die Spitze treiben möchte, dass er nicht nur zum King of the Ring, sondern dann wird er irgendwie, also es passt ja auch zum Imperium.
Ja, natürlich,
ne? Also
es passt halt leider Gottes alles zusammen. Aber man kann es ja auch machen, machen wir es mal andersrum. Gunther kann ja auch theoretisch König sein, ohne eine Krone zu tragen.
Ja.
Weil ich möchte nun einfach nicht dieses Bild haben, dass Gunther eine Krone aufhat, weil eine Krone als erwachsener Mann in 2024 ist nicht das Coolste.
Ja, also wir erinnern uns zum Beispiel auch an Kurt Angle, sah ja ein bisschen albern aus mit seiner Riesenkrone zum Beispiel. Also dem wenigsten steht das ja. Also gerade, also aber wie gesagt, bei Heels geht das noch. Ich fände es sogar lustig, wenn das auch ein Gunther vielleicht noch auf die Spitze treiben würde und sagen würde, ich bin nicht der König, ich bin der Kaiser des Rings.
Ja, das finde ich gut.
So was ganz Übertriebenes, was er dann da eben macht. Aber ich glaube auch, dass man damit gehen wird und dass man da eine weitere Charakterstufe
Kaiser Gunther.
Ja, mitgehen wird und dann, ey, ich möchte im Hinblick Richtung Bash in Berlin, wo er dann irgendwie ein Titelmatch bekommt, da will ich dann sehen, wie es dann Promos von Neuschwanstein gibt oder sowas, weißt du?
Gottes Willen.
Also, gut, dass ich nicht mehr verantwortlich bin bei WWE für irgendwelche Promos, aber da will ich halt all in gehen einfach. Mach's jetzt komplett ins Absurde.
Ja, man macht es nur nicht zu lang.
Ja, das stimmt. Lieber David, wenn du jetzt zurückblickst auf unsere kleine Historie des King of the Rings, wir sind jetzt ja wirklich einmal hier durchgeprescht durch, ja, gut und gerne mal über die 30, 40 Jahre, wenn man ehrlich ist, wenn man die ganz frühen Anfänge hier noch mitnimmt von den House-Shows. Wie hat sich dann deine Meinung geändert? Hat sich irgendwas an deinem Eindruck rings um den King of the Ring getan? Trauerst du immer noch den alten Zeiten nach, wenn du jetzt in Erinnerungen schwelgst?
Also erst einmal hasse ich dich dafür, dass du gerade gesagt hast, ja, 30, 40 Jahre und ich gesagt habe, scheiße, er hat recht. Weil wenn du mir sagst, so 93 ist für mich so, ja, das ist 20 Jahre her maximal.
Nee, es ist 30 Jahre her.
Schwierig. Nee, ich würde mal sagen, dieses schwarze Loch, was ich dann Anschluss hatte nach den 90ern, das ist jetzt gelichtet worden und wo ich merke, so, ah, gab auch coole Momente. Allerdings gebe ich zu, dass ich den Namen King of the Ring immer noch verbinde mit 93, 94 und dem auch ein bisschen hinterher traue, weil ich glaube, dass auch heute so eine Art Pay-Per-View funktionieren könnte, der halt fast ausschließlich aus Turniermatches besteht. Und es wäre halt was anderes. Und ich mochte den King of Swing. Es war nicht mein Lieblings-Pay-Per-View, aber ich mochte ihn deshalb, weil er war halt anders als die anderen. So wie halt ich auch einen Royal Rumble mag, weil der ist halt anders als die anderen. Und ich finde, das ist so für mich ein bisschen weinendes Auge, weil für mich sehe ich da ein bisschen verschwendetes Potenzial. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Aktuelle sehen würde, wie man es macht, da ist so viel richtig und so viel gut. Pack die Semifinals rein, die Finalen. Haben wir 6 Matches. Dann ist der Pay-Per-View auch geprägt davon. Momentan ist es für mich leider dieses Gefühl, man hat einen Namen, der ist bekannt, man benutzt ihn, aber so richtig den füttern macht man halt nicht.
Ja, man will ja auch nicht mehr ganz so viele Matches auf seiner Pay-Per-View-Card haben, das muss man auch dazu sagen.
Ja, einfach die ganzen anderen Matches mal ein bisschen weniger.
Ja, aber dann hast du halt nur das Turnier und ich glaube, das ist dann auch ein bisschen zu wenig.
Also ideal King of Swing wäre für mich Turnier, und die beiden Haupttitel.
Ja. Ja, zufrieden. Also dann quasi so 6, 7 Matches wären es ja dann, ne?
Ja, wären insgesamt 8.
Ja. Da hast du schon 4 Stunden bei WWE mit den ganzen Trailern dazwischen und so.
Und der Werbung.
Und der Werbung, genau. Also von daher, ja. Also ich finde aber, trotzdem hat man in diesem Jahr auf jeden Fall sich bemüht, um das auch in einem entsprechenden Rahmen zu gestalten. Dass es dann im Königreich Saudi-Arabien stattfindet, hinterlässt.
Und eine Königin gekrönt wird.
Geschmäckle, natürlich, ne, aber nichtsdestotrotz, damit werden wir leben müssen und ich freue mich aber drauf und ich bin auch gespannt, wohin der Weg dann für den Gunther geht. Ich hoffe nicht, dass unsere Prognose hier gleich am Montag in der Nacht zerbröselt wird, indem Jey Uso Gunther schlägt, aber das glaube ich einfach mal nicht.
Und so bröselt und der Keks.
Ganz genau. Ansonsten bin ich aber ganz bei dir. Also meine tiefsten emotionalen Erinnerungen gehen auch in die frühen 90er zurück, wo eben dann Bret Hart, Owen Hart, auch Steve Austin in der Mitte der 90er, das waren halt coole Momente. Und ich glaube, man kann dieses Turnierformat und diesen Titel immer noch benutzen, um Wrestler overzubringen und um denen nochmal eine zusätzliche Nuance in ihrem Charakter zu geben. Das hat man bei Booker T zum Beispiel ja gesehen, dass das funktionieren kann. Wenn man das komplett auf die Spitze treiben möchte mit dem King-Gimmick. Wir haben es aber auch andererseits bei anderen King of the Rings gesehen, wo es eher darum ging, zu zeigen, ja, der ist halt dominant im Ring. Und ich glaube, man wird aber davon ausgehend, dass es Gunther wird. Ich hoffe einfach mal, dass es Gunther wird. Der gesagt hat, ich will es werden. Dann muss man so einen Mittelweg gehen, weißt du, auf der einen Seite die Dominanz, auf der anderen Seite ein bisschen mehr Gimmick dazu, aber nicht so, ich hoffe nicht, dass man komplett ins Absurde geht, also auch wenn ich das mag, aber ich glaube, da werden viele Kosten, wenn das passiert.
Ja.
Ja, damit inklusive.
Ich auf jeden Fall, und du klatscht.
Ich kann mich also über sowas amüsieren, ganz einfach, muss es halt bleiben, so knallhart sagen.
Ich esse dann aus Frust einfach 3 Currywurst.
Genau, das ist dann auch das wiederkehrende Thema. Vielleicht macht ihr euch alle Currywurst dann auch auf unseren Livestream am kommenden Samstag. Ne? Da laden wir euch dann ganz, ganz herzlich hier auf unseren YouTube-Kanal ein. 18:45 geht's los. King and Queen of the Ring Turnier. Schaut mit uns zusammen die Show mit unseren wunderbaren Reaktionen und Kommentaren mit dem Rest der Community. Wird eine gute Zeit. David, letzte Worte.
Ich halte es mit Duke Nukem. Den kennst du noch, oder?
Ja.
All hail to the King. Baby.
Richtig.
Entschuldigung.
Das hast du schön gesagt. Damit sind wir dann aber hier an der Stelle durch und nächste Woche geht's dann hier, wie gesagt, weiter mit der Berichterstattung zum King and Queen of the Ring Tournament und der Show. Wird gut, seid dabei. Wenn ihr uns noch mehr auf euren Ohren haben möchtet, schaut gerne bei Patreon, Steady oder bei den Kanalmitgliedschaften auf YouTube vorbei und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!
Tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.